Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, Thomas. Hallöchen.
Einen wunderschönen sonnigen guten Nachmittag.
Ja, bei uns war ein Wechselspiel der Wolkenlosigkeit, hätte ich bald gesagt. Oder ein Wechselspiel der Sonne. Es kam Sonne raus, es kam ein bisschen Regen raus. Wir hatten heute typisches Aprilwetter.
Oh nee, also bei uns war es trocken. Es hat gestern mal, oder über Nacht hat es mal kurz geregnet anscheinend. Es war ein bisschen nass heute Morgen. Aber jetzt aktuell nur Sonne. Deswegen, ich war heute Morgen auch schon im Garten. Hab da schon ein bisschen was getan. War da fleißig. War schön mit dem Hund draußen noch. Und jetzt podcasten bei strahlender Sonne.
Ja, so hört sich das. So hört sich das. Genau. Podcasten bei Regenwetter kann jeder.
Genau.
Ich freue mich schon wieder auf den Hochsommer, wenn ich hier in meiner Dampfsauna sitze und hier vor dem Mikrofon sitze.
Ja. Genau. Da hatten wir ja letztes Jahr so ein paar Rekordtemperaturen. Ne,
bei dir. Ja.
Bei mir war es ja eigentlich recht angenehm, durchgehend. Das hat mich ja auch überrascht, weil mein Studio in Anführungszeichen ist ja auch im ersten Stock, direkt unterm Dach. Aber ging.
Ja, ich hatte letztes Jahr nicht so tolle Temperaturen. Also das liegt wahrscheinlich auch, wie wir in mühsamer Kleinarbeit rausgefunden haben, an meiner Bausubstanz. Ja, das ist halt nicht so gut. Isoliert ist es schon gut, aber sagen wir mal so, das Mauerwerk hält sehr gut die Wärme und das passiert leider auch im Sommer.
Ja. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne?
Im Winter ist es angenehm, aber im Sommer nicht so. Naja, egal.
Aber wo wir über das Wetter gesprochen haben, ich wusste vielleicht noch mal kurz zur letzten Sendung, da hatten wir ja kurz über den Karfreitag gesprochen.
Okay.
Wo ich noch gesagt hatte, bei mir in meiner Blase ist da eigentlich nur Positives rübergekommen zum Karfreitag.
Ja.
Wenig irgendwie, das kam alles jetzt die Woche danach. kam mir dann doch noch so das ein oder andere zu Ohren, was nicht ganz so erfreulich für die Teilnehmer gelaufen ist. Unter anderem auch noch die ich hier so über 4-5 Ecken kenne. Da war jemand auf einer Veranstaltung und da wurde das Fahrzeug dann auch stillgelegt, wo ich dann auch gesagt habe, sorry, aber wissentlich mit einem Fahrzeug, was nicht ganz konform ist, hinfahren, wo das Risiko von einer entsprechenden Polizeikontrolle dann doch sehr hoch ist, kann man machen, aber irgendwie dann auch wieder selbst dran schuld, also.
Dann muss man dementsprechend auch mit den Konsequenzen rechnen. Das ist
ja, aber sich dann aufregen. Das ist halt was. Klar, wenn du sagst, okay, ich gehe das Risiko ja bewusst ja auch ein. Und dann, wenn es passiert, passiert's halt. Ja, dass du es dann entsprechend nimmst. Aber dann sich aufregen, und habe ich auch gedacht, ach nee, Freunde, lasst's doch.
Ja, es gibt da schon sehr viel verhaltenskreative Menschen.
Wir beide waren ja früher da auch ein bisschen aktiv, in der Richtung.
Klar.
Ich nie so
übermäßig
dabei, genau. Aber da war, wie gesagt, man hat ja ein paar andere gekannt. Wenn da irgendwo ein Fahrzeug dabei war, wo du gesagt hast, okay, das Ding, wir haben da so Modifikationen dran gemacht, das kriegst du nicht mehr auf die Straße oder so. Ja, dann wurde das auf einen Anhänger gestellt, da ist man vor Ort irgendwie hingefahren. Entweder hattest du eine geschlossene Veranstaltung oder ein Gelände, Privatgelände, wo das war, dann konntest du mit dem Ding auch wieder runter vom Anhänger oder hast es irgendwo hingestellt und dann gezeigt, die Leute konnten das sich dann angucken oder so. Aber dass du da, wie gesagt, dann irgendwie auch noch selbst hingefahren bist, bei dem Risiko, was du heute einfach hast mit den Kontrollen, die ja dann auch noch angekündigt sind, oder erwartbar sind. Das sind halt so Sachen, die gehen mir nicht in den Kopf rein. Schade für diejenigen, die es dann getroffen hat. Und bei manchen, klar, kannst du dich immer mal wieder fragen, das ist halt schon, ein bisschen kleinlich oder so, Aber wie gesagt, das, was ich da, habe ich auch gedacht, mit dem Auto, das hätte ich besser so nicht gemacht, aber das muss ja jeder selbst wissen.
Ja, und dass natürlich solche getunten Fahrzeuge eher angehalten werden als normale Fahrzeuge, liegt auch auf der Hand. Ja, deswegen war ich immer ein Freund der Fahrzeuge, die ich gefahren bin, denen man das nicht so angesehen hat. Wie sagt man so schön neudeutsch, der Sleeper. Okay. Optisch ganz normal, aber dementsprechend doch ein bisschen ordentlicher motorisiert. Das war immer so meine Taktik. Und da wurde ich auch nicht so oft mit angehalten.
Ja.
Aber man wird ja auch leider sehr oft angehalten, auch wenn die Fahrzeuge sagen wir mal, serienmäßig ab Werk modifiziert worden sind und wo keine heimischen Modifikationen durchgelaufen sind. Das muss ich immer wieder erfahren, wenn ich mal mit Testfahrzeugen unterwegs bin, die ich mal einen längeren Zeitraum fahren darf, dass ich da oft in Polizeikontrollen reinkomme. Das habe ich leider oft erfahren dürfen. Das passiert sehr viel, sehr oft regelmäßig, weil die natürlich prädestiniert sind, vielleicht auch nicht so regelkonform zu fahren.
Kann sein, ja. Aber wie gesagt, eine normale Verkehrskontrolle oder so, okay. Wenn du damit dreimal um die Eisdiele fährst, auch in Ordnung. Ja, muss auch nicht unbedingt sein, aber ja.
Ja, das ist so. Aber was will
meine
man machen?
Kontrolle ist schon Jahre her, aber ich fahre ja auch jetzt nicht so die Autos.
Oh, ich hatte in den letzten Monaten oder Jahren, glaube ich, schon 12 oder 13 Verkehrskontrollen. Ja.
Das ist, würde ich sagen, leicht über dem Durchschnitt.
Ja, es ist halt so. Und die eine Verkehrskontrolle war so, naja, wir wollten eigentlich gar nicht, wir wollten das Fahrzeug eigentlich nur mal genauer anschauen. Sie haben gar nicht kontrolliert, die wollten sich das Fahrzeug nur mal
ja, ernähren. Ja, das ist ja dann auch wieder ganz nett.
Ja,
wenn man nicht irgendwie zeitlich unter Druck ist oder so, dann würde ich das ja auch gerne machen.
Ja, die erste Frage war dann von dem Polizisten, haben Sie Zeit? Ich habe gesagt, die muss ich mir jetzt wahrscheinlich nehmen. Ja, nicht unbedingt, wir wollten uns das Fahrzeug nur mal anschauen. Naja, dafür nehme ich mir die Zeit, habe ich dann gesagt. Und war ja ganz freundlich. Ja, so ist das.
Okay.
Auch unter Polizisten gibt es autobegeisterte Menschen. Das
ja,
ist auch, ne? Ganz klar. Gibt es auch.
Definitiv, ja.
Keine
Und
Frage.
Auch da, wie es in den Wald halt reinschallt, ja.
Ja, klar. Es ist
Wenn
immer,
die schon nett sind, warum sollte ich nicht nett sein?
Also, klar, ja. Logisch. So ist es. Es ist ein Geben und Nehmen. So ist es. Gut. Aber wo wir gerade bei Geben und Nehmen sind, nee, die Überleitung ist nicht gut, die streichen wir mal wieder, die war nicht gut. Nein, aber lass uns doch mal in die Berichterstattung rund um Apple einsteigen, was mich diese Woche so ein bisschen irritiert hat, dass es sehr viele Berichterstattungen über die iPhones im Kontext der Artemis 2 Mission gab. Es ist ja auch alles sehr schön, was die da gemacht haben. Und das sind ja auch beeindruckende Bilder. Und das ist ja auch toll, dass wir jetzt iPhones im Weltall gesehen haben.
Wieso kam mir da jetzt Schweine im Weltall?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Schweine im Weltall, ja. Naja, gut. Das ist auch alles super. Und ich finde es auch schön, dass man, dass auch für Apple im Endeffekt kostenlose Imagewerbung ist, die Apple auch gar nicht derzeit ausschlachtet in irgendeiner Weise medial. Da haben sie sich ja noch sehr stark zurückgehalten. Vielleicht kommt das ja noch, keine Frage, kann ja alles noch passieren. Aber was mich bei 95% der Berichterstattungen gewundert hat, dass sie alle geschrieben haben, das erste iPhone im Weltall. Ja, da habe ich dann mal nachgeschaut und ich hatte so im Hinterkopf, ich hatte das so abgespeichert, dass es das schon mal gegeben hat. Und richtig, bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass mich mein Gedächtnis nicht getrübt hat, es oder getrügt hat. Es gab nämlich 2011 bereits zwei iPhones im Weltraum bei einer ISS-Mission. Und da gab es nicht nur Fotos, sondern da wurde das Gerät auch aktiv als Instrument eingesetzt. Man muss natürlich dazu sagen, es gab noch Backup-Instrumente, aber es wurde als Gyroskop eingesetzt. Und der Beschleunigungssensor wurde eingesetzt, um die Position der ISS zu bestimmen. Da hatte das iPhone quasi noch ganz andere Aufgaben als die aktuelle Geschichte oder als die aktuelle Mission oder die Artemis-Mission. Und das wollte ich nur noch mal so ein bisschen richtig stellen, in Anführungsstrichen. Und es ist mir wieder erstaunlich, wie doch sehr viele Kollegen bisschen schlampig recherchieren, würde ich sagen, oder mal so vollmundige Behauptungen aufstellen, wo sie von überzeugt sind, dass die wahrscheinlich auch stimmen, aber die halt nicht gegengeschickt worden sind. Wenn man schon sowas schreibt, dann sollte man vielleicht auch mal eine kleine Querrecherche anstellen. Ja.
Ja, ist nicht, vielleicht nicht so einfach, beziehungsweise.
Naja, eine Suchmaschine anwerfen, also bitte.
Okay,
ich
du hast
weiß,
verstanden, was ich gemeint habe. Okay.
Ja, also, ja. Ich meine, ich würde mich niemals als Journalist bezeichnen.
Na, um Gottes Willen, ja.
So, aber selbst ich habe erst jetzt mit 2 Minuten Recherchearbeit rausgefunden, dass es definitiv nicht die ersten iPhones im Weltraum gewesen sind. Ja. Und, naja, egal. Gut, anyway, das wollte ich jetzt nochmal anmerken. dass es da doch durchaus schon iPhones im Weltraum gab, nämlich die 4S-Modelle, und das war 2011, ja. Das 4S, eines der schönsten iPhones überhaupt. Designtechnisch, finde ich.
War das nicht das damals mit diesem mit dem Verlorenen? Oder war das der 4er?
Das war das 4er.
Das war der 4 auf jeden Fall.
Das 4S hatte ja im Endeffekt das gleiche Design. Das 4er war das letzte Telefon, was Steve noch selbst vorgestellt hat. Das 4S hat er ja nicht mehr selbst präsentiert. Da ging es ihm ja leider schon sehr schlecht.
Ja.
So, kommen wir zu einem großen Luxusproblem, was Apple derzeit hat. Wenn man den Analysten und den ganzen Spezialisten Glauben schenken mag, sieht es so aus, dass das MacBook Neo ja extrem beliebt ist. Und diese Beliebtheit führt dazu, dass Apple im Moment wohl Probleme hat bezüglich der Beschaffung neuer SoCs. Weil Apple hat eingeplant, für die Gesamtproduktion 5.000 bis 6.000 Millionen SoCs dafür zur Verfügung zu stellen. Und TSMC, ja, sie haben jetzt halt ein Problem. Entweder bestellen sie nach, das hat aber das zweite Problem oder das führt ein weiteres Problem mit sich, dass die derzeitigen Produktionskosten wesentlich höher liegen, als sie quasi bei dem A18 Pro, der dafür reserviert worden ist, liegen. Also die Kosten liegen wesentlich höher. Und das liegt auch daran, dass die Produktionsstraßen komplett ausgelastet sind bei TSMC. Das würde natürlich dazu führen, dass es dazu kommt, dass die Geräte oder in der Produktion wesentlich teurer würden. Und ja, da haben sie im Moment ein Problem. Was machen? Hm?
Ja, es gab jetzt auch schon Gerüchte, dass das Neo 2 dieses Jahr
vorgezogen
deswegen schon kommen soll. Ja.
Mit dem A19 Pro, ne?
Genau.
Das wäre ja die Idee. Und sie nutzen ja eine reduzierte Version von dem A19 Pro. Da knipsen sie ja quasi, oder da nehmen sie ja die Version, die
genau,
nicht,
absichtlich.
Nee,
ja, absichtlich, ja.
Nein, wie sagt man so schön, die nicht durch die volle Geschwindigkeitskontrolle kommt, oder diese Yield-Geschichten nehmen sie ja da. Und das haben sie auch bei dem A18 Pro genauso gemacht. Und die Frage ist natürlich, haben sie jetzt schon so viele Überhang produzierten A19 Pro Chips, dass sie dann quasi die Neuauflage zügig nachschieben können? Ne?
Ja, die Frage ist ja auch, ist es dann wirklich nur der Prozessor oder könnte es dann auch noch an den SSDs oder sowas liegen? Ja, das ist ja die Frage, was da in der Lieferkette irgendwie, wo es halt hängt, ja.
Ja.
Aber es gibt auf jeden Fall Lieferzeiten aktuell.
Ja.
Sind, glaube ich, alle Modelle bei Apple irgendwie auf April, Mai.
Ja.
Also alle Farben und alle Konfigurationen, also beide sind, glaube ich, im Mai. Wobei der Apple Store meines Vertrauens hat alle noch da.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt repräsentativ, oder?
Nee, ich sage ja meines Vertrauens. Also der Store, den habe ich nur gecheckt gehabt und da sind alle Farben, alle Konfigurationen aktuell noch da, wobei ich natürlich nicht weiß, welche Stückzahlen. Es kann auch sein, dass von jedem nur eins da liegt. Aber man könnte es theoretisch heute da noch abholen, laut Apple. Aber die Lieferzeiten online sind, wie gesagt, April, Mai. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie welche Stückzahlen da im Store dann noch wirklich rumliegen. Ich denke nicht, dass sie da hunderte rumliegen haben. Die haben halt noch Bestand. Das kann sich dann auch die nächsten Wochen noch ändern, je nachdem, wenn der ein oder andere dann doch sich zum Kauf entscheidet und sieht, oh, das könnte bis Ende April dauern und ich hätte es dann doch jetzt gerne noch. Und dann ist vielleicht die Farbe oder die Kombination, die man hätte, dann auch weg. Wobei auch da tut es auch wieder einen Blick generell auch mal zu anderen Händlern online. Ich glaube, Amazon waren einige Konfigurationen auch noch lieferbar. Aber da ist halt auch wieder die Frage, selbst wenn, ja, wie lange beziehungsweise wann kriegen die halt nach?
Ja.
Aber gerade online sieht man auch mal wieder, ja, dass Apple das Kontingent, was sie sich selbst eingeräumt haben, online auf jeden Fall auch ausverkauft haben, ja.
Ja, sie waren angeblich selbst überrascht, dass die Dinger so guten Anklang gefunden haben, ja.
Recht konservativ geplant bei dem Neo. Wobei, okay, kann man machen, aber hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass sie wissen, was sie da an der Hand haben.
Ich glaube, sie haben auch unterschätzt, das vermute ich, dass auch in der Windows-Welt dieses Gerät so viel Bass erzeugt hat. Auch bei den sehr preisbewussten Nutzern. Also was ich jetzt festgestellt habe, ich habe so einen speziellen Kunden in Anführungsstrichen, der privat nur immer Windows-Geräte einsetzt. In der Firma haben sie Mac Minis stehen, privat hat er aber immer nur Windows stehen. Das wundert mich. Und er sagt, ja, ich brauche da nur eine Schreibmaschine und da hole ich mir so einen Laptop für 500-600 €. Und das, sowas gibt's halt nicht in der Apple-Welt. Was hat er jetzt gemacht? Er hat sich einen MacBook Neo gekauft. Ja, weil es halt günstig war und die Apple-Qualität vorhanden ist. Also Verarbeitung, Gehäuse, Tastatur, etc. pp. Und man kann ja sagen, was man will. Für 500-600 € kriegst du in der Windows-Welt kein Gerät, was so hochwertig verarbeitet ist wie das MacBook Neo. Ne?
Ja, ist halt die Frage, wollen wir jetzt vom UVP ausgehen oder? Weil da liegt es ja 700-800 €, also.
Ja, gut. Ja, 799, das Topmodell bei 800 €. Aber selbst ein Windows-Gerät für 800 € mit der Verarbeitungsqualität ist schwierig, würde ich sagen.
Das ist ja auch wieder das Problem, was wir vor Jahren, ja, und wir machen das jetzt mittlerweile schon eine Zeit lang, was wir vor Jahren ja auch immer schon gesagt haben, wenn es um Preisvergleiche ging, bitte Äpfel mit Äpfel vergleichen.
Ja.
Und da wurden ja dann auch immer die günstigsten irgendwie rangezogen, ja, irgendwelche Plastikbomber, die 30 Kilo wiegen, also damals schon. Und da haben wir ja auch schon gesagt, hier, dann guck doch bitte mal auch hier in die andere Richtung, gerade so was dann auch die Qualität, Bild etc. betrifft, guckt mal bitte zu den Herstellern, ja, da sind wir preislich schon wieder sehr ähnlich, ja, beziehungsweise liegen gleich auf. Deswegen, also direkt Vergleichbares zu dem Geld tut man sich schwer. Leistungstechnisch wieder eine andere Frage.
Das ist eine andere Sache.
Was du erwartest.
Ja.
Aber gerade was jetzt das Design und dann auch die Materialien und alleine auch das Display betrifft, da tust du dir echt schon schwer, irgendwas in diese Richtung zu finden. Ja.
Selbst dieses Trackpad, auch wenn es jetzt ein abgespecktes Trackpad ist, wo die Taptic Engine fehlt, ist es trotzdem ein hervorragendes Trackpad. Ne, die Qualität ist trotzdem da.
Ja, das hörst du ja auch ständig aus irgendeiner Windows-Ecke.
Ja, ja, klar.
Was Apple mit dem Trackpad da immer wieder macht, ja, das hörst du eigentlich von jedem.
Und das scheint ja ein Problem zu sein, nach wie vor. Weil, wenn es so einfach wäre, dann hätten doch die Hersteller schon aufgeschlossen. Natürlich sind die Geräte mit der Zeit etwas besser geworden, aber es ist nach meiner Meinung ganz schwer, ein Gerät zu finden in der Windows-Welt, was annähernd die Qualität bietet, wie das Apple Trackpad.
Ja.
Selbst Dell hat es nicht hinbekommen.
Ja, ja, das sind immer noch, alle für mich sind das immer noch, und auch gerade gefühlt Welten, die da irgendwo dazwischen liegen. Wenn du da mal guckst, hier so ein MacBook Pro, ja, oder auch die MacBook Airs, dann im Vergleich zu den Windows-Rechnern, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja.
Das ist so, ja. Muss man so sagen. Naja, gut. Aber wo wir gerade bei guten Umsätzen und Verkaufszahlen sind, können wir auch mal gleich weitermachen. Nämlich, es gibt einen aktuellen IDC-Bericht und der fokussiert sich auf das Q1 2026, also auf das gerade abgeschlossene Quartal. Und da konnte Apple seine Umsätze im Vergleich zum 2025er Q1-Quartal um 9% steigern. Das bedeutet, sie haben 6,2 Millionen Geräte im ersten Quartal abgesetzt. Also wir reden hier von Macs. Ne? Das ist ein sehr hoher Anstieg. Gerade wenn man sich anschaut, dass der gesamte PC-Markt nur um 2,5% gestiegen ist. Und der gesamte Marktanteil von Apple in dem Bereich oder im gesamten Bereich bezieht sich aktuell auf 9,5%. Das sind schon mal saubere Zahlen, ne? Das ist er weg, der Thomas.
Nee, ich habe gerade überlegt, was ich darauf sagen soll. Ja,
ja, kann man ja nur Gutes zu sagen, ne?
Ja, vor allem, wenn man mal guckt, ja, du hast es ja hier auch noch notiert, der große Anteil entfällt halt aufs MacBook Pro M5.
Ja.
Ja. Was ja auch kein günstiges Gerät ist, ja, wo du gesagt hast, okay, ja, die Zahlen und das MacBook Neo hat sich so gut verkauft und generell MacBook Air und bla bla bla, ja, günstiger. Aber das ist ja gerade, okay, klar, teurer, wahrscheinlich auch die besseren Margen, die du einfach einfährst mit dem Gerät. Aber es geht ja jetzt erstmal nicht um das, was unten bei geldmäßig rausfällt oder hängen bleibt, sondern um den Marktanteil.
Ja.
Und wenn du dann mal guckst, dass mit anscheinend eins der am besten verkaufenden Geräte dabei dann das MacBook Pro M5 ist. Jo.
Ja, das
kann man machen.
Das also, ist beeindruckend.
Da wäre ich sehr zufrieden als Apple. Ja.
Ja, ich glaube, im Moment haben sie keine großartigen Probleme, würde ich sagen. Jedenfalls nicht im Desktop-Bereich, jedenfalls nicht im Bereich, wo macOS drauf läuft.
Ja, wenn wir mal nicht über den Mac Pro reden.
Ja gut, das Problem haben sie gelöst, den haben sie ja jetzt gekillt.
Ja.
Das Problem existiert ja gar nicht mehr. Ne? Obwohl, ich habe mir letztens mal die Gebrauchtpreise angeschaut für die letzte Intel-Version vom Mac Pro, die 2019.
Intel, okay.
Ja. Den kriegst du ja quasi schon hinterhergeschmissen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Gut, meine,
ja,
den
okay,
kauft man sich
Support,
ja.
Der Support für die müsste ja auch schon rum sein, ne? Oder sind die noch
im Support? Weiß ich jetzt gar nicht. 2019, da müsste noch im Support stecken eigentlich, ganz
klar. Achso, genau, so end
ganz
of life
knapp,
quasi.
Ich glaube, nächstes Jahr wird es dann Geschichte sein, das ganze Ding. Aber es empfiehlt sich auch nicht mehr, das Gerät zu kaufen. Es sei denn, man bekommt ihn wirklich ganz, ganz, ganz günstig. Aber kaufen würde ich das Gerät jetzt wirklich nicht mehr. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich der M2 Ultra, also der Mac Pro mit Silicon entwickeln wird, gebraucht. Da bin ich gespannt. Vielleicht passiert da Gegenteiliges, weil es ja letztendlich die letzte Version ist, die man noch mit PCI-Karten, wenn auch nur sehr begrenzt, aufrüsten konnte. Vielleicht hat der noch einen Hype im Gebrauchtmarkt oder kriegt der noch einen Push im Gebrauchtmarkt. Da bin ich gespannt.
Ja, es ist halt die Frage, ob man sich da irgendwas noch zusätzlich zu Hause hin oder einlagern will, um da eventuell noch mal Ersatzteile zu haben.
Ja.
Das ist halt die Frage, oder ob da sich der ein oder andere Service-Provider sich vielleicht mal ein paar hinstellt, um dann halt Geräte zum Ausschlachten noch zu haben. Könnte vielleicht sein. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die nach der Ankündigung jetzt so das nächste oder im Laufe des nächsten Jahres die Angebote oder die Gebrauchtpreise halt entwickeln. Und wie das Angebot auf dem Gebrauchtmarkt aussehen wird. Ob dann einige dann wirklich jetzt umstellen auf Studio, ja, dass du da wirklich irgendwie vermehrt dann auch mal Gebrauchte dann einfach online siehst, ja.
Im Moment sind die Gebrauchtpreise allgemein, also wenn man jetzt wenn man sich auf Silicon-Geräte fokussiert, relativ stabil, liegt aber auch daran, dass die Arbeitsspeicherpreise im Moment so exorbitant hoch sind. Ne? Also der Gebrauchtpreis für mein M1 Max Studio, der lag noch nie so hoch wie jetzt. Weil das Ding hat 64 GB RAM drin. Ja, der wird noch gut gehandelt. Nützt mir aber nichts, weil ein dementsprechend neues Gerät ist ja auch relativ teuer. Also würde ich da jetzt keinen Schnapper machen. So ist es leider. Ja, aber wie gesagt, diese IDC-Geschichte, die sieht doch sehr, sehr rosig aus. Und dass der Gesamtmarkt auch nochmal gestiegen ist, das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich habe gedacht, dass da gar nicht so viel passiert. Mit den 2,5% war ich ehrlicherweise etwas überrascht. Aber okay.
Ja, hätte ich in der Form jetzt auch nicht erwartet.
Ja.
Gerade auch jetzt aufgrund der
wirtschaftlichen
Entwicklung.
Ja.
Hätte ich das jetzt so nicht erwartet, aber ja, ist ja schön. Vor allem, wie gesagt, kommt es ja auch Apple entgegen, aber.
Ja. Ein Gesamtmarktanteil von 9,5%. Es gab Zeiten, da hat man sich gefreut, wenn man 3%, 4% im Markt gehabt hat, ne?
Ja.
Ne? Ja. Also fast 10% Marktanteil, das ist für Apple-Verhältnisse schon sehr viel. Ja. Gut. Dann lass uns doch nochmal in die Ecke von dem iPhone Fold abbiegen. Da gibt es ein paar neue Gerüchte. Gibt es zwei starke Aussagen, die sich im Moment gegenüberstehen. Nikkei Asia berichtet, dass das Gerät wohl im Moment festhängt in der Engineering-Testphase. Bedeutet, dass es da wohl einige Probleme gibt, das Gerät jetzt in der Testproduktion zu halten und stabil aus der Testproduktion rausläuft quasi. Einige Partner, die in der Lieferkette stecken, wurden wohl schon vorgewarnt, dass es da Probleme gibt und dass es sich wohl etwas nach hinten verschieben kann, das Ganze. Es bedeutet natürlich auch, sie wurden deswegen vorgewarnt, dass die Abnahmen sich etwas verzögern könnten und dass, wie gesagt, die Produktion etwas nach hinten verschoben werden könnte. So berichtet es Nikkei Asia. German Bloomberg berichtet, dass alles quasi nach Plan läuft und dass es da wohl gar keine großen Probleme gibt und dass die Testphase vollkommen planmäßig absolviert worden ist und so weiter und so fort. Das sind jetzt zwei Aussagen, die sich gegenüberstehen. Das wundert mich, dass es da wirklich so zwei krasse Meinungen oder Informationsquellen gibt, weil Nikkei Asia beruft sich ja auf Quellen aus der Lieferkette. Genau. Da bin ich jetzt etwas irritiert.
Also ist halt die Frage, wer hat die besseren Kontakte? Allerdings, alles, was ich gelesen hatte, geht eigentlich davon aus, dass es
planmäßig
läuft.
Ja.
Oder dann halt in den Verkauf geht, ja.
Ja, ich meine, sie arbeiten ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger an dem Gerät und da ist, kann man ja auch davon ausgehen, dass es eigentlich jetzt planmäßig kommen sollte. Bloß, was heißt planmäßig, ne?
Wir wissen es ja nicht, ja. Genau. Selbst wenn sich das verschieben sollte und Apple das Gerät präsentiert und sagt, bestellbar ab Dezember,
vielleicht
Lieferung im Januar, du weißt ja nicht,
was der Plan war.
Ja. Wir können davon ausgehen, dass sie das gerne früher released hätten. Aber.
Ja, aber selbst wenn es jetzt im Januar kommen sollte und im Dezember vorgestellt wird, bleiben wir jetzt mal bei dieser These. Sie werden dann sicherlich nicht sagen, ja, wir wollten es eigentlich schon im September vorstellen. Das werden sie nicht tun.
Ich meine, wenn es ready wäre, jetzt das Weihnachtsgeschäft, hätten sie definitiv gerne mitgenommen.
Naja, klar.
Wenn, wie gesagt, wenn du es vorher noch bestellen kannst, aber die Auslieferung entsprechend dann erst später wäre, okay. Ja, wäre nicht der erste Artikel bei Apple, wo das so wäre. Aber wenn das Ding ready ist, wollen die das auch definitiv vor Weihnachten auf dem Markt haben.
Ja, klar.
Auf jeden Fall.
Das wäre ja auch sinnvoll.
Ja. Was mich nur gewundert hat, ist, dass diese News so unheimlich Hype nochmal ausgelöst hat die Woche. Du hast ja überall, und das hat sie ja auch nochmal hier mit diesen Dummy-Modellen, es gibt ja Promo-Videos, die da irgendwie durchs Netz geprügelt werden, wo du das Gerät ja schon richtig siehst, inklusive dann halt iPad-Funktionen, ja, die kommen sollen. Wo ich auch gedacht habe, Freunde, ist hier irgendwo ein Promo-Video von Apple geleakt, ja?
Ja, obwohl, was ich jetzt mit diesen iPad-Funktionen gesehen habe, das war jetzt mein letzter Informationsstand, es soll ja kein richtiges Multitasking geben, so wie auf dem iPhone ja, wie auf dem iPad ja mehr oder weniger möglich ist mit diesem Window-Management. Es soll ja nur die Möglichkeit geben, dass man zwei Apps sich gegenüberlegen kann, sozusagen, auf die linke und auf die rechte Bildschirmseite. Ja, relativ reduziert, ne?
Aber auch da wieder, wieso, ja? Du hast da ein Tablet in der Hand, wenn es aufgeklappt ist, dann lass mich doch Tablet-Funktionen bitte nutzen. Ja, aber der iPhone-Anwender ist wieder eventuell anders und ist ja das gewohnt und dann, ach, Freunde.
Man kann dem Gerät ja die Möglichkeit geben, dass man es deaktivieren kann, wenn man das nicht möchte. Also du
Nein, ich denke mal, das sind halt auch Features, die dann einfach für die nächsten Updates dann einfach.
Ja, möglich, ne? Das macht Apple ja gerne und lässt dementsprechend noch Dinge offen und für die nächste Generation. Ganz klar. Ja, und du hast die Dummies gerade angesprochen. Das war eigentlich auch keine große Überraschung, so wie die Dummies aussehen. Sony Dixon hat da so ein paar Dinge gezeigt. Der zeigt einmal das 18 Pro. Das sieht nach meiner Meinung 1:1 so aus wie das 17 Pro Gerät, was man zumindest auf diesen 3D gedruckten Dingern sehen konnte. Wie sich natürlich dann die Dynamic Island verhält, das kannst du ja auf den Dingern gar nicht sehen. Ne? Da musst du ja auf Informationen zurückgehen, die du bekommen hast und musst dann dir dann denken. Und das iPhone Fold, das sieht auch so aus, wie die letzten aktuellen Gerüchte gewesen sind. Also dieses Passport-Format wird es ja netterweise genannt. Und aufgeklappt hat es dann ungefähr den Formfaktor wie ein iPad Mini. So kann man sich das vorstellen. Ein bisschen kleiner wie ein iPad Mini, aber ungefähr so groß soll es dann halt sein. Ja.
Also wer so ein Gerät oder sowas Ähnliches mal live sehen will, beziehungsweise generell mal sehen will über den Dummy hinaus, sollte vielleicht auf YouTube mal nach dem Pura X gucken von Huawei. Das ist ein ähnlicher Formfaktor wie das, was ja gerüchteweise von Apple kommen soll.
Ja.
Und das ist, also das Gerät finde ich ja generell sehr nice. Hätte nichts dagegen, wenn das halt dann entsprechend von Apple kommt, weil das ist ja auch so ein China-exklusives Gerät. Das hat ja den offiziellen Sprung nie hier rüber geschafft und hat auch wieder so ein bisschen Hype gekriegt jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir ja anscheinend vor der Veröffentlichung stehen von Apple, wo ja auch wieder, und dann hat Apple hier von Huawei wieder kopiert. Und ich so, ist doch scheißegal, ja. Wir haben nichts von Apple. Wenn was kommt und das ist gut, dann freuen wir uns so.
Ja, ja, klar.
Was da andere dann wieder, ja, und wer hat's zuerst und wer hat's erfunden, ja, die Schweizer, was weiß ich, ist mir doch alles egal. Ja, wir haben nun mal den Fall, wenn wir ein iPhone wollen, es gibt nur einen Dealer, ja. Und
so ist es.
Freuen wir uns doch einfach. Ja, ich finde es halt schade, wie gesagt, dass wir das Problem einfach haben, dass es bestimmte Modelle nur in China gibt. Ja, aus den unterschiedlichen Gründen. Ja, und wie gesagt, wenn wir da sowas jetzt auch dann gerade von Apple sehen, umso besser.
So ist es. Es kann dem Markt nur gut tun, wenn jetzt Apple den Markt auch noch betritt. Na?
Ja, vor allem, wir haben ja da schon öfter mal drüber gesprochen, wie der Marktanteil oder wie generell der Marktanteil von Foldables aussieht, ja. In dem Zusammenhang hatte ich ja versucht auch nochmal mal geguckt, wie generell so die Marktanteile von Apple im Smartphone-Markt aussehen. Ich weiß jetzt nicht, da hattest du jetzt nicht irgendwie was noch.
Nee, da habe ich jetzt nichts recherchiert.
Ja, dann mal so kurz aus der Hüfte geschossen. Weil insgesamt weltweit sind es ja ungefähr 21% Marktanteil, die Apple hat, ja, knapp vor Samsung, ja, das gibt sich da nicht viel, ja, 2021, die liegen ungefähr gleich auf, angeblich ist momentan so eine Nasenspitze halt Apple vorne dran. Was mich etwas überrascht hat, ist, dass in Europa haben sie jetzt anscheinend nochmal zugelegt und haben da jetzt 28% erreicht. Wobei da anscheinend jetzt gerade hier ein Wachstum gewesen sein soll von 30%. Ja, und damit würden sie jetzt auf 28% liegen. Also da ist anscheinend Wachstum drin. Über USA brauchen wir nicht reden. Ja, das haben wir in den letzten Jahren öfter mal angesprochen, beziehungsweise sind darauf eingegangen. Da haben sie ja angeblich über 50% Marktanteil. Und dass man da dann ein bisschen Stress hat oder da die Forderung im Raum steht, da was zu machen, okay, kann man verstehen. Weil, wie gesagt, selbst wenn der Markt 50-50 ist in den Staaten, du hast x Anbieter von Android-Smartphones und du hast einen Anbieter von iPhones.
Ja.
Da kann ich diese ganze Monopol-Diskussion, die da im Raum steht, schon ein bisschen nachvollziehen. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ob man es verstehen kann, ja, oder ob man da, oder wie man dazu steht, wieder eine ganz andere Sache. Aber klar, wenn ein Hersteller, ja, das ist ja auch kein Android-Gerät, das ist ja wirklich iOS. Und das ist nur von einem, kannst du nur auf einem Gerät kaufen. Und wenn der dann 50% hat, dass da der Wettbewerb oder generell da versucht wird, Druck auszuüben, kann ich ganz, wie gesagt, kann ich nachvollziehen. Verständnis ist eine ganz andere Frage. Aber was mich gewundert hat, ist in Europa, ehrlich gesagt hätte ich gedacht, der Marktanteil ist auch höher. Und nicht irgendwie knapp unter 30%. Weil, klar, das ist dann wieder die private Bubble, Freundeskreis, Bekanntenkreis, weil da ist ja der Anteil wesentlich höher als 30%. Wenn wir es jetzt mal aufrunden von 28 auf 30, da ist ja der Anteil, wie gesagt, wesentlich höher. Das ist auch wieder meine Blase, okay. Und Gefühl der Evidenz und wissen wir ja alle, ja. Aber wie gesagt, ich hätte da oder ich wäre auch da von einem höheren Anteil ausgegangen. Aber man darf 30% auch nicht unterschätzen. Mhm. Dafür, wie gesagt, dass es ein Hersteller ist, mit einem begrenzten, auch wenn die Modellangebot mittlerweile relativ groß ist, ja, im Vergleich zu ganz am Anfang, doch mit einem recht überschaubaren oder überschaubaren Menge an Geräten, mhm, ja, sich trotzdem so ein Anteil irgendwo geholt hat, ist schon, mhm, also, ja, da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Und vor allem, wenn man mal zurückdenkt, ja, was am Anfang ja Steve Jobs gesagt hat, wo sie ungefähr hinwollen,
mhm,
oder was er für Apple halt realistisch sieht,
mhm,
und was dann jetzt über die Jahre draus geworden ist, also.
Ja, und da drängt sich dann auch wieder die Frage auf, wenn jetzt Steve Jobs noch gelebt hätte, hätte er das Ganze so zum Erfolg geführt wie Tim Cook? Ne, da kann man auch drüber diskutieren.
Ich glaube, auch unter Steve Jobs wäre das iPhone im Prinzip ein Selbstläufer gewesen. Der hat sehr früh das Potenzial, oder er war ja derjenige, der das Potenzial ja erkannt hat von der Technik, die sie in-house entwickelt haben.
Klar.
Und hat ja gesagt, okay, wir machen anstatt unseres Tablets, machen wir ein Telefon. Das war ja, beziehungsweise von allem, was wir halt wissen, ja, und was die Geschichte so ergeben hat, und da an Kommunikation ja dann auch verfügbar ist oder Informationen verfügbar ist, hat er ja das Potenzial für ein Smartphone oder für ein Telefon von Apple ja erkannt und das da entsprechend die Entwicklung in die Richtung halt gedrückt und dafür gesorgt, dass es ja dann auch entwickelt und dann auf den Markt kam, oder war eher die treibende Kraft dahinter, glaube ich schon, dass wir heute in einer ähnlichen Situation wären, auch unter Steve Jobs.
Was das iPhone anlangt, schon, würde ich sagen, weil das iPhone hat er ja auch selbst noch relativ weit nach vorne gebracht,
genau,
vom Erfolg her oder von der Marktpräsenz her oder von den Marktanteilen her. Aber die restliche Ausrichtung der Firma, ob er das auch so angegangen wäre wie Tim Cook,
ja,
das ist eine andere Sache.
Das ist eine, ne? Ja, das wissen wir jetzt nicht. Ja. Auch inwieweit die Zusammenarbeit da mit Johnny Ive noch gewesen wäre und ob er heute noch im Unternehmen wäre, das lässt sich alles schlecht sagen. Weil die hatten ja auch ein besonderes Verhältnis zueinander.
Das waren Buddies, also die waren sehr, sehr dick miteinander, sage ich jetzt mal.
Deswegen, das hätte sein können, dass wir Johnny Ive noch länger,
mhm,
oder dass er noch länger bei Apple gewesen wäre. Und ja, gerade wenn man sich mal so die Entwicklung von den MacBook Pros anguckt.
Ja, ja.
Dass, ob wir da heute halt dann diese Zahlen hätten, ja, über die wir ja vorhin auch kurz gesprochen haben, und welchen Anteil da das MacBook Pro auch hält, ob das heute unter der Konstellation Steve Jobs, Johnny Ive so wäre, da würde ich mal ein Fragezeichen hinsetzen, weil doch die eine oder andere Trend, den Johnny Ive da hatte, gerade bei den MacBook Pros, ja nicht so der Steinwurf war.
Butterfly-Tastatur.
Zum Beispiel. Ja, mhm. Und auch gerade das immer dünner werdende, das Wegfallen von Anschlüssen.
Ja.
Das war ja so ein Ding, was Johnny da sehr gepusht hat, ja, wo Steve Jobs ja dann auch abgenickt hat. Deswegen, das würde ich eher da ein bisschen kritisch sehen. Aber das iPhone, klar, ob wir da jetzt diese Produktpalette hätten, ob die ein bisschen anders da aussehen würde, ob wir das Fold vielleicht früher gehabt hätten.
Mhm, ja.
Keine Ahnung. Ja, weil da hätte er, denke ich, auch, wenn er gesehen hätte, okay, das ist eventuell was für uns, auch wenn er gesagt hat, hier Stylus, braucht kein Schwein. Ja, Video auf dem iPod, ja, braucht man nicht. Da sieht man aber, das sind so Sachen, dass heute nein, ja, der Markt ruft danach, beziehungsweise wir haben eine Lösung, die für uns funktioniert, gefunden. Dann kommt es auch bei Apple. Deswegen könnte sein, dass wir ein Foldable vielleicht früher gesehen hätten, auch wenn es vielleicht technisch vielleicht nicht ganz so ausgereift gewesen wäre, was jetzt auch gerade den Faltmechanismus betrifft oder so. Aber ich denke, da wäre unter Steve Jobs vielleicht früher was gekommen.
Das kann sein.
Das könnte sein.
Ja.
Dass er, wie gesagt, vielleicht, dass er so nicht gebracht hätte oder länger am Mini festgehalten hätte. Ja, keine Ahnung, das ist Glaskugel jetzt.
Mhm.
Deswegen, ob die aktuelle Palette wirklich so aussehen würde, keine Ahnung.
Mhm.
Ja. Aber unter ihm kamen ja auch die großen, ja, oder die Geräte, oder das iPhone wurde größer, ja, also von daher.
Der 6 Plus, nee, das kam, da war Steve Jobs schon nicht mehr am Leben.
Ja, aber die Geräte an sich wurden.
Die wurden etwas größer, ja, ja, klar.
Gesagt, 4er Bildschirmdiagonale, ja.
Ja, ja, ja.
Wie gesagt.
Gut.
Das
Aber da haben sie auch relativ spät auf den Markt reagiert. Also da haben sie sich sehr stark geziert. Ne, mit den Größenanpassungen, ne? Das ist
mit dem Note oder so von Samsung oder so, da haben sie ja am Anfang ja auch gesagt, das ist nicht unbedingt das, was sie machen wollen. Ja,
da gab es ja noch den Begriff Phablet. Dieser Begriff ist ja komplett vom Markt verschwunden, der wird ja heute gar nicht mehr verwendet. Und
heute ist ja im Prinzip fast jedes Smartphone ein Phablet, also.
Ja, ich meine, das Pro Max ist bei 6,9 Zoll Display-Diagonale. Ne? Es ist ein Wahnsinn. Und ich weiß auch damals, wo dann die ganzen großen Geräte rausgekommen sind, also gar nicht mal das Note, auch die, davor gab es ja noch andere Geräte, die auch schon verhältnismäßig groß gewesen sind, wie sich diese ganze Apple-Bubble darüber nicht, ja, so ein bisschen lustig gemacht hat. Wozu braucht man so ein Riesending und tralala? Und das hat sich dann aber alles danach entwickelt, dass dann, wo das 6 Plus gekommen ist, ja, da hat sich das dann alles auch langsam in diese Richtung entwickelt, dass auch Apple in die größere Richtung gegangen ist.
Ja, das ist halt dann der Markt, ja. Der hat im Prinzip danach verlangt.
Ja.
Die Nachfrage war da und dann gehst du halt die Richtung, ja.
So ist es. So ist es. Gut, und jetzt gibt's auch nochmal, wir bleiben heute noch ein bisschen beim Fold hängen, habe ich das Gefühl. Jetzt gibt's auch noch neue oder nochmal konkrete Gerüchte in Richtung Namensgebung. Da hatten wir schon vor ein paar Folgen drüber berichtet, dass es wohl Ultra heißen soll. iPhone Ultra. Und je länger ich darüber nachdenke, ergibt es auch Sinn in irgendeiner Weise, weil das Gerät wird wahrscheinlich von deren Ausstattungsmerkmalen und auch von dem Preis im Ultra-Bereich unterwegs sein. Und wenn wir uns die Produkte anschauen, die schon Ultra heißen bei Apple, sind es ja auch die High-End-Produkte. Apple Watch Ultra ist das teuerste Modell, was es gibt, mit den sattesten Ausstattungsmerkmalen. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass das große MacBook auch Ultra heißen soll. Und vielleicht wird das eine neue, konsequente Kategorie bei Apple. Alles, was Ultra heißt, ist featuretechnisch High-End und preislich dann wahrscheinlich auch High-End, dass das dann quasi die neue Namensgebung oder die neue Kategorie bei Apple wird. Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, vor allem, weil sie Ultra ja auch schon haben. Es ist ja jetzt kein neuer Begriff. Fold wäre neu, vor allem ist Fold eigentlich auch schon ganz gut von Samsung besetzt. Das ist dann immer so ein Ding. Ich glaube, Samsung hätte kein Problem, ihre Geräte entsprechend zu benennen, ja, im Vergleich zu Apple, ja, was sie auch teilweise tun, ja.
Ja, da gibt's auch noch eine kleine Fußnote. Chinesische Hersteller beobachten ganz stark, ob es wirklich diese Namensgebung geben wird. Und sie validieren auch schon intern, ob sie nicht auch dann auf die Bezeichnung Ultra aufspringen.
Ja. Ja. Wir haben ja schon das S25 Ultra, also Samsung ist da schon bedient. Ja, also wir haben Ultra sich auch schon oder in ihrer Namensgebung Ultra auch schon untergebracht. Wie gesagt, Apple haben wir ja Ultra auch schon in den
Apple Watch.
Die Verwendung ja auch schon. Von daher wäre es ja auch nicht neu. Und ich glaube eher das als Fold. Oder vielleicht auch nochmal eine andere Bezeichnung, aber Ultra könnte durchaus sein. Und wie gesagt, Fold würden sie sich wahrscheinlich schwer tun, weil Samsung da eigentlich schon jahrelang gut aufgestellt oder diesen Begriff für ihre Faltbare da ja schon verwendet. Ja. Das wollten sie wahrscheinlich, oder den Schuh würden sie sich wahrscheinlich eher ungern anziehen.
Ja, also ich vermute, dass dann nach und nach dann auch noch andere Produkte kommen. Vielleicht AirPods Ultra, gab es ja auch Gerüchte, dass die neuen AirPods Pro Ultra mit erweiterten Funktionen kommen sollen, etc. pp. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Es könnte ja auch so weit kommen, dass es dann ein normales iPhone Ultra gibt und vielleicht dann ein iPhone Ultra Fold.
Ultra.
Ultra. Gab es nicht Erkan und Stefan, die immer gesagt haben, Ultra konkret?
Weißt
du, ist ultra konkret, haben sie immer gesagt. Okay, aber Erkan und Stefan ist auch schon lange her.
Ja.
So, und angeblich weiß Mark Gurman jetzt ganz genau, wie teuer die Geräte werden sollen. An dieser Spekulation oder an diesen Aussagen haben sich ja schon einige, die, wollte gerade sagen, die Zunge gebrochen, aber das Hirn zerbrochen. Und er sagt, die Startversion mit 256 soll 1999 US-Dollar kosten, ohne Steuern. Alle Preise in den Staaten sind ohne Steuern, werden ohne Steuern angegeben. Und die Maximalversion, da ist er sich auch noch nicht einig, ob es 1 Terabyte geben soll oder 2 Terabyte. Zumindest er weiß, was die Maximalversion kosten soll. Die soll dann 2799 US-Dollar kosten. Und dazwischen bewegt sich dann irgendwo die 512 Gigabyte Version. Ja, bin ich gespannt. Und bei uns, ja, wird man dann sehen, wie sich das preislich einordnet. Ich glaube nicht, dass...
Mehr.
Ich glaube, das wird bei uns 2250, so schätze ich das ein, in der Startversion. Das ist
so viel.
Ja. Für mein Budget oder für meine Preisgrenze, die ich mir setze, ist es zu viel, ja. Das ist so. Aber gut, sagte er und bestellte sich dann doch irgendwann ein iPhone Ultra.
Ja, aber mit, das zweite dann.
Ja, also mit Sicherheit nicht die erste Version. Da bin ich nicht so bereit. Und da bin ich dann im Risikobereich, wenn dann doch irgendwelche Kinderkrankheiten noch im Gerät drinstecken sollten, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann wäre es doch ratsamer, auf die zweite Generation zu warten. So ist es. So, das ist doch unser iPhone-Block oder iPhone-Ultra-Block. Den haben wir doch quasi heute mal ganz kompakt abgearbeitet. Und zum Schluss habe ich doch ein Thema mitgebracht, was dich doch brennend interessieren könnte. Du als alter Nintendo-Fan. Ja. Hast du denn noch eine Nintendo Wii bei dir zu Hause rumliegen?
Nein, die Wii, die ich mal hatte, habe ich vor Jahren schon verkauft. Das ist auch keins von den Gadgets, wo ich es jetzt unbedingt bereue, dass ich das gemacht habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte zuletzt überlegt, ob ich mir eine Wii U zum Modden nochmal besorge. Aber ja, ich habe mal bis jetzt die Finger davon gelassen. Aber nein, ich habe keine Wii.
Gut, und ich bin bei mir in den Keller gestiegen und habe eine Wii gefunden, wo aber leider das optische Laufwerk kaputt ist.
Schade.
Ja, also quasi im Moment nicht funktional. Mal schauen. Aber warum bin ich denn in den Keller gestiegen? Weil ich ja gerade eine Anleitung gesehen habe und auch gerade auf GitHub ein Repository gesehen habe, was komplett offen ist, was dieses ganze Projekt ist quelloffen und man kann sich das quasi dort runterladen. Nämlich hat ein Entwickler macOS Cheetah, es ist ein 25 Jahre altes macOS Betriebssystem, muss man sich mal überlegen, und 25 Jahre und das Zeug habe ich auch mal benutzt und so lange macht man den Scheiß ja schon, meine Fresse. Jedenfalls eine 25 Jahre alte macOS Version auf einer Nintendo Wii zum Laufen gebracht. Das war nämlich der Entwickler Brian Keller. Und das ist gar nicht so trivial, wie man glauben mag, weil er musste quasi den Bootloader anpassen, er musste den Kernel anpassen, er musste spezielle Treiber für die SD-Karte, für die Grafik und für die USB Ports schreiben, auch wenn man eine gleiche Basis hat. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass in der Nintendo Wii ein PowerPC 750CXE steckt. Das ist der gleiche PowerPC, der auch in einem Apple G3 iBook zum Beispiel drin steckt. Und da hat man quasi schon mal eine gute Basis, aber man muss trotzdem sehr, sehr, sehr viel anpassen, um das Ganze an den Start zu bringen. Ja. Schönes Projekt.
Ja.
Und was man auch so gelesen hat, performance-technisch, aufgrund dessen, dass da halt dieser Power-PC drin steckt, auch gar nicht so langsam. Ja. Warum nicht? Dann hat ja die Wii quasi richtig alte Power-PCs oder Power-PC-Chips verwendet. Weil das G3 war ja auch damals zum Release von dem oder von der Wii schon relativ alter Kaffee oder kalter Kaffee. Interessant.
Die Wii, wenn ich es richtig erinnere, hat doch, oder war ungefähr, war, oder war von der Architektur doch hier so eine, ungefähr so eine doppelten GameCube, ne?
Der Keine
GameCube
Ahnung.
War vorher, ne?
Und GameCube war vorher.
Die Wii, und die Wii war, glaube ich, von der Leistung her ungefähr ein doppelter GameCube.
Das kann sein, ja.
Ah. Ah. Ja, ich denke schon. Müsste hinkommen.
Ja, bloß die Frage ist, wie lange gab es dann schon keinen G3 oder keinen G3-Rechner mehr? Das muss doch weit vor der Wii gewesen sein. Jetzt so im Zeitstrahl. In der Timeline.
Ja, aber.
Ja.
Da wurde halt dafür die Technik noch ein bisschen gelötet, ne?
Ja, ja, klar. Dass bloß dieser PowerPC ausreichte, um die Wii quasi so für die damaligen Verhältnisse so performant zu machen. Ne? Ich meine, gut, damals war es jetzt ja auch keine High-End-Konsole, es ist eine typische Casual-Gaming-Konsole gewesen, in Anführungsstrichen. Da waren ja jetzt ja auch nicht die Mörder-Pixel-Granaten drauf oder die Mörder-Abrams auf der Wii. Aber trotzdem. Ne? Naja. Gut, interessantes Projekt und ich suche noch irgendwie eine lauffähige Wii. Ja, sowas interessiert mich dann natürlich, wenn man da auf macOS installieren kann und sei es auch eine 25 Jahre alte Version, ist das trotzdem interessant. So, und dann kommen wir zu einem Thema, was mich persönlich extrem ärgert. In einigen Ländern wird ja das Netzteil noch serienmäßig mitgeliefert, also das Netzteil für das MacBook Pro. Ne? Speziell auch, ja, wie gesagt, bei uns, bei den aktuellen Geräten wird es halt nicht mehr mitgeliefert. Aber es gibt halt noch Länder, da wird es mitgeliefert und man kann es ja auch noch separat bei Apple erwerben. Also Netzteile gibt es ja nach wie vor noch bei Apple im Produktportfolio. Und ganz beliebt war ja dieser C7-Anschluss. C7-Anschluss ist ein Standardanschluss. Das bedeutet, dass wenn man den Euro-Stecker abzieht, dass man ein C7-Kabel anschließen konnte und somit sein Netzteil aus einem Wandstecker-Netzteil quasi ein normales Netzteil machen kann mit einem Schuko-Steckerkabel auf der anderen Seite und man hat eine günstige Verlängerung. Diesen C7-Stecker hat Apple jetzt gestrichen und hat einen proprietären Anschluss verbaut. Das bedeutet, man kann jetzt kein Standard C7-Kabel mehr verwenden. Man muss da eine proprietäre Lösung verwenden. Ja, im Moment bezieht sich das nur auf das 140 Watt Netzteil und das wird ja bei dem M5 Pro und M5 Max mitgeliefert im 16 Zoll Bereich, also bei den Top-Geräten oder bei den Top-Modellen. Da haben sie halt den C7-Anschluss gegen was Proprietäres ausgetauscht. Ja, schade eigentlich. Das war auch so ein kleines Detail, was immer sehr gut in der Apple-Community angekommen ist. Dass man da einfach ein Verlängerungskabel dran stecken konnte. Tja.
Ich wusste gar nicht, dass sich der Anschlusstyp C7 nennt.
Soll ich dir was sagen? Das musste ich auch recherchieren.
Ich weiß, wie gesagt, ich habe eben mal schnell nebenher gegoogelt und dann habe ich gesehen, wie er aussieht. Und ich so, okay, das ist C7.
Ja, also man erkennt ihn sofort. Also wenn man ihn sieht, dann weiß man, das ist der. Und das C7 habe ich dann auch recherchiert. C7 hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Okay.
Naja, so ist es. Aber ihr wird noch recherchiert, Mensch. Ihr wird noch dran gearbeitet, ihr Mensch. Gut, und zum Schluss noch ein kleines, unser vorletztes Thema. Die AirPods Max 2 wurden von iFixit auseinandergenommen. Ja, und es gibt keine großen Überraschungen, im Gegenteil. Die Reparaturfähigkeit ist genauso bescheiden wie bei den Vorgängermodellen. Das heißt, sie haben einen Score bekommen von 6 und maximal kann man ja 10 erreichen. Und da hat Apple ja das alles komplett ignoriert und hat quasi nichts an den Geräten oder an den Kopfhörern verändert, außer dass sie jetzt einen H2-Chip reingeknallt haben. Ansonsten sind sie zu 99% identisch und dementsprechend ist auch die Reparaturfähigkeit genauso schlecht wie vorher auch. Ja, mich wundert das jetzt schon ein wenig, da Apple ja bei vielen Geräten doch deutlich in die Reparaturfähigkeit hineingeht oder die Geräte deutlich reparaturfähiger macht. Aber bei dem Gerät haben sie sich diesbezüglich wohl keine große Mühe gegeben oder keine großen Umbauarbeiten vorgenommen am Design oder am Innendesign. Schade, ja, dass...
Mal gucken, ob sie bei einer
nächsten
komplett neuen Version
ja, etwas tut. Ja. Also, dass sie in das Produkt so wenig Liebe reinstecken, das wundert mich doch schon. Obwohl, ja, ich sehe in der freien Wildbahn schon einige solcher Kopfhörer, obwohl ich nicht unbedingt davon ausgehe, dass es auch wirklich Originale sind. Vielleicht sind das auch nur Replika, die da unterwegs sind oder Kopien. Ja, es ist ja auch sehr beliebt, sich da so Kopien bei AliExpress oder Temu oder sonst wo zu shoppen, die nur so aussehen, als seien es AirPods Max. Ne? Ist auch ein Trend, der leider...
Okay.
Ja. Ich bezweifle, dass das wirklich alles echte Apple-Produkte sind, die man da so sieht. Ja. Und wenn man sich bei Temu umschaut, sehen die schon verblüffend echt aus, die man da so sieht.
Da habe ich noch bei Temu noch gar nicht geguckt.
Ja, also ich habe bei Temu auch nur zweimal was bestellt und ich wurde zweimal enttäuscht. Also von daher bestelle ich da auch.
Das ist auch erledigt.
Und ich habe extra versucht, Produkte zu erwerben, die jetzt nicht elektronisch sind und wo man davon ausgehen kann, das ist jetzt sekundär, aber auch selbst da haben sie noch enttäuscht. Und seitdem habe ich das Ganze dann aufgegeben. Bei AliExpress zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die Qualität, wenn man da doch besonnen vorgeht und sich ein bisschen informiert, dass man da teilweise vernünftige Dinge kaufen kann, in einem ganz kleinen Rahmen und auch wirklich sehr selektiv. Aber bei AliExpress, ja, da kann man schon eher kaufen als bei Temu. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, so ist es. Gut, heute sind wir wirklich zügig durch die Sendung gekommen.
Ja.
Ja, aber ich habe ja noch ein Gadget. Ich habe ja noch ein Gadget aus dem Hause SanDisk. Da habe ich mir mal was Interessantes angeschaut, was auch wirklich ein kleiner Problemlöser ist und auch für ganz, ganz viele Leute ein Problemlöser sein kann. Wenn man so ein paar kleine Abstriche macht, kann man da doch, denke ich, sehr viel Freude mit haben und auch sehr viele kleine Speicherprobleme mit lösen oder auch große Speicherprobleme mit lösen. Kommt drauf an, für welche Version man sich da entscheidet, weil das Ding gibt es in verschiedenen Speichergrößen. Maximalversion ist eine 1-Terabyte-Version oder die Maximalgröße ist eine 1-Terabyte-Version, die ich ja auch gerade teste. Und es handelt sich um das Produkt SanDisk Extreme Fit. Bedeutet, sie haben einen USB-Stick herausgebracht, der extrem klein ist und extrem kompakt ist. Um das Ganze größentechnisch einmal einzuordnen, gehen wir hier mal durch die Maße. Wir haben hier 19 x 16 x 14 mm. Wir haben hier ein Gewicht von 3 Gramm. Also sehr kompakt und sehr leicht. Das ist auch sehr sinnvoll, weil sie bewerben es, dass man das Produkt an einem Laptop permanent dran lassen kann, ohne dass es jetzt großartig aufträgt. Und das stimmt auch soweit. Und das habe ich auch in den letzten Tagen so testen können. Und das kann ich auch bestätigen. Man kann es an dem Laptop dran lassen. Explizit ist es bei mir ein MacBook Pro 16 Zoll. Und sowohl links als auch rechts ist es völlig uninteressant, ob das Ding jetzt dran steckt oder nicht. Es sieht quasi so aus, als ob man da eine kleine Warze am Gerät hat, die jetzt quadratisch ist, etc. Also das fällt jetzt nicht auf. Wenn man jetzt nochmal eine Größenanalogie herbeiführen möchte, könnte man sagen, es ist so groß wie ein 2-Euro-Stück oder so groß wie ein extrem kleiner Funkmausempfänger von Logitech. Das ist so ein guter Anhaltspunkt oder ein guter Vergleichspunkt. Oder man könnte auch sagen, es ist etwas kleiner als ein 2-Euro-Stück. Und wenn man jetzt in die Lego-Welt gehen möchte, dann kann man sagen, es ist kleiner als ein Lego-Stein, als der bekannte Lego 2x4-Stein. Ich glaube, jetzt habe ich ja genug Vergleichswerte angeführt oder Vergleichsobjekte herbeigeführt. Das ist ungefähr so der Vergleichspunkt. Verarbeitungsqualität von dem Gehäuse ist hervorragend. Kann ich nichts Negatives dran finden. Und es sieht auch jetzt am Gerät jetzt nicht in keinsterlei Art und Weise negativ aus. Fällt nicht auf im Alltagsbetrieb und man kann es wirklich am Gerät belassen. Man kann es auch an iPhones oder an Android-Phones dranstecken. Und das Schöne ist, es ist so designt, wenn man es in den USB-C-Port hineinsteckt, kann man auch das iPhone oder das Android-Phone auf den Tisch legen und es liegt eben auf. Das heißt, es ist so designt, dass die Unterseite bündig ist mit der Geräteseite. Genauso ist es auch bei dem MacBook Pro. Das haben sie ganz clever gelöst. Wäre auch schlimm, wenn man es nicht so gelöst hätte, wäre es irgendwie vorbei entwickelt worden am Produkt oder an der Produktidee. Aber das haben sie ja wirklich ganz vernünftig umgesetzt. kein Problem. Und die verschiedenen Größen sind auch in Ordnung. Ein kleiner Wermutstropfen. Man hätte das Produkt etwas schneller machen können. Bedeutet, wir haben hier USB 3.2 Gen 1 und SanDisk bewirbt es mit 400 MB in der Sekunde lesen. Da komme ich auch ungefähr hin. Ich habe das mal durch Blackmagic durchlaufen lassen und komme da so auf 389 MB in der Sekunde. Beim Schreiben komme ich auf 152 MB in der Sekunde. Das ist jetzt kein Performance-Laufwerk. Das soll es wahrscheinlich auch nicht sein. Ich verwende es jetzt mal so als Datengrab oder als Time-Machine-Laufwerk, also als Backup-Medium. Oder man kann da jetzt auch vielleicht größere Videos drauf auslagern, die man sich anschauen möchte als kleine Videobibliothek etc. Das ist jetzt nichts, wo ich drauf Videos schneiden möchte und das ist wahrscheinlich auch nicht dafür gedacht oder auch SanDisk hat es nicht dafür gedacht. Nach meiner Meinung ist es das klassische Datengrab und das macht es auch gut, das macht es auch vernünftig, keine Frage. Man hat nach meiner Meinung aber noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial nach oben, vielleicht für eine Pro-Version, die dann etwas schneller ist. Möglichkeiten sind da ja gegeben. Man bekommt ja auch USB-Sticks mittlerweile schneller. Ja, wie gesagt, das weiß man, wenn man sich das Produkt anschaut von den Spezifikationen. Man kennt die Geschwindigkeit und man bekommt auch quasi die Geschwindigkeit, die angegeben worden ist. Und wenn man das in Kontext setzt, und wenn man weiß, wofür man das benutzen möchte, dann kann man das auch für sich einordnen, das Produkt, keine Frage. Ich würde mir wünschen, dass es dann irgendwann nochmal eine Pro-Version gibt, die ein wenig schneller ist. Aber alle Spezifikationen werden eingehalten, das Produkt macht einen guten Eindruck, Verarbeitungsqualität ist okay und für ein Datengrab oder für ein Backup-Medium ist das ideal. Und von daher ist es schon eine Kaufempfehlung, ja, würde ich sagen. Gut, und aufgrund der aktuellen Speicherpreissituation ist das Produkt natürlich auch ein wenig nach oben gegangen. Wenn man sich anschaut, wie das mal gestartet ist, von der preislichen Gestaltung, hat es sich natürlich dem allgemeinen oder der allgemeinen Speicherkrise angepasst, keine Frage, aber das haben ja alle Speichermodule, Speicherchips, das kennen wir ja, das Problem, haben wir auch schon lange durchgekaut. Aber immerhin ist es immer noch günstiger, als sich jetzt ein neues Gerät zu kaufen mit mehr Speicher. Wenn man jetzt irgendwas auslagern möchte, irgendwas auslagern kann, was jetzt nicht so performance-hungrig ist, dann ist das doch eine gute Alternative. Und man bekommt die 1-Terabyte-Version derzeit für 220 Euro und die 256er-Version bekommt man für 59 Euro. Das ist, denke ich, die attraktivste Preisgeschichte oder das attraktivste Preisgefüge. Und die 512er bekommt man für 111 Euro. Das sind Tagespreise auf Amazon. Die sind immer so ein bisschen schwankend, gerade im Moment. Aber wie gesagt, eine interessante Option, um Daten auszulagern.
Hm.
Ja. Jo. So ist es. Sehr gut. Das war das Gadget der Woche. Ja, dann sind wir doch am Ende der Sendung angelangt, würde ich sagen.
Würde ich so, genau. Kann ich mir zustimmen, ja.
Ja, gut. Ja, Thomas, wenn alles gut geht, dann hören wir uns doch am nächsten Wochenende wieder.
Jawohl.
Also, bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.